Es geht darum, 225.000 Normalbürger ausfindig zu machen, die bereit sind, sich entweder 2 oder 4 Stunden lang befragen und untersuchen zu lassen und dann alle entweder 4 oder 5 Jahre wiederzukommen, das Ganze nochmal über sich ergehen zu lassen, bis zu einem Beobachtungszeitraum von bis zu 25 Jahren.
225.000 Proben und Fragebögen für die Infektionsforschung.
Aus der Reihe Forschen für die Gesundheit. Ein Podcast des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung.
Frank Pessler aus der Abteilung Infektionsgenetik am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig plant und koordiniert eine groß angelegte Studie, die helfen wird, Infektionskrankheiten besser zu verstehen. Sie ist Teil einer bundesweiten Gesundheitsstudie, der sogenannten nationalen Helmholtz-Kohorte. Gesunde Menschen aller Altersstufen werden befragt, gewogen, vermessen und lassen ein wenig Blut für die Wissenschaft. Viele von ihnen werden nach einigen Studienjahren krank, und das ist doch ganz normal. Die vielen gesammelten Daten und Blutproben sollen dann zeigen, welche Faktoren Zuckerkrankheit, Krebserkrankungen, Arterienverkalkung, typische Alterserkrankungen oder eben auch Infektionskrankheiten beeinflussen. Die Infektionen stehen in Braunschweig im Vordergrund. Und zwar nicht nur einfach die Anfälligkeit für eine Grippe.
Wenn wir einfach nur mal als Beispiel sagen, dass wir nach 25 Jahren Beobachtungszeitraum so und so viele 1000 Individuen in dieser Kohorte ausfindig gemacht haben, die einen Schlaganfall oder Herzinfarkt gehabt haben, kann man dann praktisch im Rückwärtsgang die früheren Blutproben alle untersuchen, um zu schauen, ob es da Infektionen mit ganz bestimmten Viren gegeben hat, die dann statistisch als Risikofaktor für das Entstehen eines Herzinfarktes oder eines Schlaganfalles Jahre später auch angesehen werden können.
Oder ob die Teilnehmer ähnliche Biografien haben, ähnliche Lebensgewohnheiten, ein ähnliches soziales Umfeld, mit Tieren leben oder ohne, rauchen oder trinken, auf dem Land leben oder in der Stadt. Der Erfolg der Studie steht und fällt also nicht nur mit der Konservierung der Blutproben, sondern auch mit der Qualität der Daten, die von den 225.000 Teilnehmern abgefragt werden. Vorbereitung ist alles, denn wenn die Studie erst einmal läuft, können die Fragebögen nicht mehr geändert werden. Manas Akhmatov erarbeitet am HZI einen Fragebogen, mit dem er den Risikofaktoren für Infektionskrankheiten auf den Grund gehen kann. Sein Schwerpunkt? Influenza, die echte Grippe, die nicht mit einem einfachen grippalen Infekt, dem Schnupfen, zu verwechseln ist. Die Epidemiologen haben am HZI eine Machbarkeitsstudie organisiert. Mit einer Mini-Kohorte aus gut 50 Mitarbeitern hat er die letzte Grippesaison analysiert. Sein Arbeitsmittel? Ein Computer? Und viele auf DIN A5-Format gefaltete Papierfragebögen.
Also das ist eine Pilotstudie. Das Ziel war zu untersuchen, ob so eine Studie mit so einem Studiendesign akzeptabel ist in der Bevölkerung. Und da sieht man hier, mehr kann man leider mit 53 Personen nicht machen. Also man kann jetzt nicht mit diesen Daten zum Beispiel die Risikofaktoren für Influenza-Infektionen untersuchen, weil wir haben einfach wenig Daten.
Welche Fragen müssen gestellt werden, um Ergebnisse zu bekommen? Was für Fragen sind Probanden bereit zu beantworten? Wie viele Fragen können ihnen zugemutet werden, bevor sie einfach aufhören, weil es ihnen zu lange dauert? Immerhin ist die Teilnahme freiwillig. Mit dem Fragebogen haben die Wissenschaftler verschiedene Risikofaktoren abgefragt. Beispielsweise das Geschlecht, das Alter, den Impfstatus, den Gesundheitsstatus und vieles mehr. Ein ganz zentraler Block war die Analyse der menschlichen Kontakte, die ein Teilnehmer an einem ganz normalen Tag hat, da diese Kontakte in Studien als Marker für die Übertragung der Infektion genutzt werden. Um sich nicht auf das schlechte menschliche Gedächtnis verlassen zu müssen, wurden die Teilnehmer nur nach dem vergangenen Tag gefragt. Manas Akhmatov zieht den Fragebogen aus dem schmalen Bücherregal über seinem Schreibtisch.
Also so sah es aus, ja. Es sollte das Alter des Kontaktes ungefähr geben, wo der Kontakt stattgefunden hat zum Beispiel und ob er einen Hautkontakt hatte mit dem Kontakt. Also das sind das sozusagen Parameter für Intensität des Kontaktes. Hier ist natürlich auch wichtig zu sehen, wenn er zum Beispiel am Arbeitsplatz oder zu Hause ist, ist wahrscheinlich weniger ein Risiko im Vergleich zum Kontakt zum Beispiel im Verkehrsmittel oder in der Freizeit.
Die Daten pflegt er dann in ein Statistikprogramm ein, das auf den ersten Blick aussieht wie Excel.
Erstmal muss man natürlich die Daten beschreiben, ja, was für Probanden wir hatten. Und das sehen Sie hier zum Beispiel. Ja, also wir hatten 75% Frauen, Ich weiß nicht, ob die Frauen jetzt mehr Interesse hatten, an der Studie teilzunehmen oder jetzt vielleicht repräsentativ für die HZI-Bevölkerung. Ungefähr 33 Jahre alt waren sie, die Probanden, und so weiter. 50% haben höheren Abschluss. Das ist dann der erste Schritt, was man mit solchen Daten macht. Der zweite, zum Beispiel hier am Beispiel, haben wir rauskalkuliert die Attackraten für akute respiratorische Symptome vom Januar bis März. Und da sieht man zum Beispiel, dass von 56 Probanden ungefähr 50% haben dann influenzähnliche Symptomatik berichtet. Und ungefähr so 9% hatten dann die, ich sage mal in Anführungsstrichen, schwere Infektion. Ja, die hatten 4 oder mehr Symptome.
So tastet sich der Wissenschaftler langsam an die Hintergründe der Studie heran und verknüpft Alter, Gewohnheiten und Lebensumstände mit der Wahrscheinlichkeit, an Influenza zu erkranken.
Unser Ziel war natürlich nicht, die Risikofaktoren untersuchen, sondern einfach eine Akzeptanz, also ob die Studie machbar ist überhaupt oder nicht. Hier sieht man, dass 100% haben die Studie akzeptiert, so wie es ist. Explizit haben wir gefragt, jeder Punkt, ja, ob sie jetzt einverstanden, dass sie jetzt wöchentlich die E-Mails bekommen. Viele sind genervt oder müde von so vielen E-Mails, aber wir sehen hier zum Beispiel 90% sagen, okay, ich akzeptiere die, ja, auch über längere Zeit, ja, von Januar bis März.
Und mit einer Akzeptanz von 100% gegenüber ihren Fragen können die Kohortenforscher nun die großen Fragebögen für die tausenden Kohortenteilnehmer ausarbeiten. Die Zeit bis zu ihrem Einsatz läuft. Projektleiter Frank Pessler.
Also wir hoffen, dass der erste Proband im Jahr 2012 ein Rekrutierungszentrum betreten und durchlaufen wird. Und wir schätzen, dass die Untersuchung von allen 225.000 Probanden etwa 3 Jahre dauern wird. Das heißt, es würde 2012, 13 und 14 würde diese sogenannte Basisrekrutierung und Untersuchung ablaufen. Und dann ist wahrscheinlich dann in den beiden darauf folgenden Jahren darum gehen würde, die Daten zu sichern, zu bereinigen und dann für die ersten Untersuchungen freizugeben. Das heißt, wir würden wahrscheinlich, also optimistisch gesehen 2016, aber vielleicht auch erst 2017 anfangen können, die ersten wirklichen neuen Erkenntnisse zu gewinnen.
Weshalb es bis 2016 oder 2017 dauern wird, bis die ersten Ergebnisse kommen? Ganz einfach. Die Datenmengen, die durch die Erfassung, Untersuchung, Blutproben und Fragebögen erzeugt werden, sind schon bei einer kleinen Kohorte von 50 Teilnehmern groß. Dazu müssen noch sämtliche Daten anonymisiert werden. Bei 225.000 sind sie eine Herausforderung für jeden Großrechner. Aber Frank Pessler ist sicher, dass sich der Aufwand lohnt, denn allein schon durch die Fragebögen
wird man natürlich schon sehr viel lernen über Ernährungs- und Lebensgewohnheiten, die Häufigkeit von bestimmten Erkrankungen, Infektionserkrankungen noch nicht so viel, weil man die ja häufig erst durch die Laboruntersuchungen feststellen kann. Und das wird in dieser frühen Phase nur im ganz begrenzten Maße gemacht werden.
Wirklich spannend wird es in der zweiten Phase, wenn nach 4 bis 5 Jahren die Teilnehmer wiederkommen.
Da liegen natürlich einige Sachen ganz klar auf der Hand. Also können wir was Neues lernen über die Entstehung der großen Volkskrankheiten. Auf der anderen Seite wird es aber wahrscheinlich auch neue Erkrankungen geben, beziehungsweise in unserer Vorstellung von, was Krankheiten sind, wird es neue Konzepte geben, sodass sich unsere Fragestellungen auch ändern werden. Man geht ja sicher davon aus, dass es neue Infektionserreger geben wird, beziehungsweise dass wir neue Infektionserreger finden werden, die natürlich jetzt auch schon existieren, aber von denen wir noch nichts wissen. Und die kann man dann hoffentlich in den aufbewahrten Bioproben dann nachweisen. Es gab jetzt unlängst ein Beispiel aus Nordamerika. Es gibt ja eine Krankheit, das Chronic Fatigue Syndrome, das chronische Müdigkeitssyndrom, das auch in Deutschland relativ häufig ist und sehr großes Leiden erzeugt. Und da hatte man in Nordamerika festgestellt, dass ein Virus, das man nie damit in Zusammenhang gebracht hätte, plötzlich viel, viel häufiger bei Patienten mit dieser Erkrankung nachzuweisen war als bei Gesunden. Ähnliche Überraschungen wird man sicher auch in unserer Kohorte vorfinden. Und das Wichtige in dieser frühen Planungsphase ist, dass wir uns darauf vorbereiten.
Sie hörten eine Sendung des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung in Braunschweig von Jo Schilling. Haben wir Sie neugierig gemacht? Besuchen Sie uns im Internet. www.helmholtz-hzi.de